Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf SchauTV. Es ist die wöchentliche Sendung unseres unabhängigen Nachrichtenmagazins. In dieser Woche sprechen wir über die Titelgeschichte, die wir gerade planen. Die Titelgeschichte dreht um Social Media. Bei mir ist Sebastian Hofer, der die Titelgeschichte hauptsächlich geschrieben hat, nämlich gemeinsam mit Ines Holzmüller. Hallo Sebastian.
Hallo.
Also es geht um Social Media und es geht um die Frage, wie schlimm Social Media eigentlich sind, was Social Media aus uns gemacht haben. Also Facebook, Twitter, aber auch die Messaging-Plattformen, WhatsApp und so weiter. Es gibt da zwei aktuelle Anlässe. Der eine ist in Wien, Terror in Wien. Und das andere ist natürlich die Wahl von Trump. Inwiefern wäre der Terror in Wien ganz anders verlaufen, hätte es ihn nicht gegeben, den islamistischen Anschlag ohne Social Media? Und was für eine Bedeutung, da ist es vielleicht naheliegend oder leichter zu sehen. Da haben Social Media für Donald Trump gespielt.
Ja, wie du sagst, in der Frage der amerikanischen Präsidentenwahl ist es so offensichtlich, dass Donald Trump, der jetzt sich weigert, die Ergebnisse anzuerkennen und immer noch von Wahlbetrug oder Fälschung spricht, das wäre wohl ohne seine millionenfache Twitter-Gefolgschaft nicht möglich. Also er hat einfach dadurch, dass er diese Social-Media-Präsenz hat, die auch jetzt ungefiltert und ohne redaktionellen sozusagen Überbau funktioniert, also es kann wirklich alles direkt zum Publikum kommen. Also das gibt ihm natürlich eine Macht, die jetzt auch seine Parteifreunde sozusagen immer noch zu spüren bekommen, die sich jetzt nicht aus der Deckung wagen und ihn sozusagen zurückpfeifen, wenn er vorausgaloppiert. Ich glaube nicht, dass diese Situation, wie wir sie jetzt in Washington und in den USA erleben, ohne Twitter möglich gewesen wäre.
Also das er wäre ja auch nicht vor 4 Jahren gewählt worden und er hätte jetzt vermutlich auch nicht 47-48% der amerikanischen Bevölkerung hinter sich vereinen können. Das als solches ist ja mal nicht unbedingt schlecht, weil es eine Möglichkeit gibt, breiter zu partizipieren. Aber wie du gesagt hast, jeder Filter oder jede Möglichkeit, das, was er auf Twitter absetzt, gibt es natürlich in dieser Situation nicht. Zumal jetzt bereits medienverlegerischer Herkunft, also sogar das Trump-freundliche Fox TV, ja zum Teil abschalten, wenn Donald Trump eine Pressekonferenz gibt, weil es so faktenwidrig ist. Die zweite Geschichte, islamistischer Terror in Wien, welche Rolle hat es da gespielt?
Was jetzt die Radikalisierungsgeschichte des Täters betrifft, glaube ich, wissen wir einfach noch zu wenig. Also das wird jetzt alles noch erhoben. Inwiefern da jetzt auch sozusagen soziale Plattformen eine Rolle spielen. Also in vergangenen Attentatsgeschichten oder Vorgeschichten gab es da natürlich Rekrutierungsversuche und erfolgreiche Rekrutierungsversuche über soziale Plattformen oder auch Werbemaßnahmen über YouTube-Clips. Also ganz banal, das ist tatsächlich eine Art Popkultur auch in gewisser Weise geworden, also gerade rund um den sogenannten Islamischen Staat. Aber wie es jetzt in dem Fall ist, weiß man tatsächlich noch nicht genau. Und dann im Zuge der Tat sozusagen, in der Tatnacht, haben soziale Medien natürlich auch einen gewissen Einfluss gehabt. Einerseits sind sie da eine gute Plattform, also für die Polizei zum Beispiel, um die Bevölkerung zu warnen oder sozusagen zu entwarnen, wenn die Gefahr sozusagen gebannt ist. Also das geht dann natürlich sehr schnell und direkt und gleichzeitig hat man das Problem, dass jeder und jede genauso schnell und direkt alles Mögliche veröffentlichen kann, ungeprüft. Und ja, also da gibt es natürlich auch Konfliktpotenzial.
Da stehen wir mitten in der Frage oder mitten im Problem, wie weit darf Meinungsfreiheit jetzt gehen? Facebook und die anderen Plattformen ziehen sich gerne auf den Standpunkt zurück, sie seien nur eine Plattform. Das heißt, man sei für den Inhalt nicht verantwortlich. Inzwischen hat Facebook gesehen, dass sie nicht sehr weit kommen damit und es werden tagtäglich abertausende Postings gelöscht. Auf Twitter ist das ähnlich, wie auch Accounts gelöscht werden. Jedenfalls, es geht um die Frage, wie weit darf man eingreifen bei dem, was gepostet wird? Ist Hass eine Meinung? Ist, glaube ich, ein Satz, der in deiner Geschichte vorkommt. Und das ist eine berechtigte Frage. Also wie weit darf man eingreifen? Wann darf man eingreifen in das, was oftmals unbescholtene, manchmal sehr bescholtene Staatsbürger hier in den USA oder sonst irgendwo auf der Welt da in den Social-Media-Raum stellen?
Also die Meinungs- und Redefreiheit ist natürlich ein sehr hohes Gut, also unbestrittenermaßen und wird in den USA noch höher gehängt sozusagen als in europäischen Rechtsprechungen. Aber auch in Europa ist die Redefreiheit ein Menschenrecht und wird allerdings auch mit Verantwortung und gewissen Pflichten besetzt. Also es gibt die Grenzen des Strafrechts, die natürlich hier zur Anwendung kommen, in verschiedenen Ländern leicht unterschiedlich. Aber wenn eine Äußerung in die Richtung Verhetzung oder in Richtung Verleumdung geht, greift natürlich das Strafrecht und es überwiegt dann sozusagen das Interesse, das Schützenswerte. Aber gleichzeitig muss man schon dazu sagen, dass auch Lügen oder starke, möglicherweise hasserfüllte Meinungen schützenswert sind, weil sie das Individuum sozusagen, weil sie die Äußerung des Individuums sind. Das ist das Teil der Meinungsfreiheit schlicht. Das Problem ist, dass diese Gesetzeslage eben nicht mit Social Media und deren Funktionsweise sozusagen kalkuliert, weil dort Hassmeldungen, Hasspostings und Lügen einfach sozusagen maschinell verstärkt werden durch den Algorithmus, durch die Funktionsweise dieser Medien und das ganze Prinzip der Meinungsfreiheit natürlich verzerrt.
Das Wort Medium wurde ja auch missbraucht. Wir haben uns lange genug dagegen gewehrt, dass Social Media heißen, ein Kampf, den wir selbstverständlich verloren haben. Jetzt ziehen wir uns oft als Journalisten zurück auf den Standpunkt oder auf die Bezeichnung, dass wir Medien verlegerischer Herkunft sind. Aber es ist ein Riesenunterschied. Hier eine Plattform, die etwas verbreitet oder Plattformen, die was verbreiten, die allerdings inzwischen sehen, damit kommen sie aus verschiedensten Gründen nicht durch, auch und vor allem, weil es die Marke beschädigt von diesen großen Unternehmen mit Milliardengewinnen. Andererseits eben, weil wir auch an strafrechtliche Tatbestände nicht nur stoßen, sondern strafrechtliche Tatbestände setzen. Du hast jetzt indirekt gesprochen über Communities, die da entstehen, über Echokammern. Und in der Geschichte kommen auch mehrfach vor der Verweis darauf, dass da richtige Parallelwelten entstehen, in die man nicht so richtig reinkommt, beziehungsweise von deren Existenz man wenig weiß. Das Ganze noch im Zusammenhang mit dem, ich glaube, es ist Kapitel 2 in deiner Geschichte, mit der Abhängigkeit, die Social Media insgesamt erzeugen, bei Milliarden von Menschen. Das ist schon ein ziemlich teuflisches Gemenge.
Allerdings, ja, also das ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich glaube noch auch zu wenig bewusst öffentlich. Also man hat so ein bisschen den Verdacht, dass man irgendwo in eine falsche Richtung abgezweigt ist mit diesem ganzen Konvolut, aber es liegt noch nicht so richtig am Tisch. Also dass soziale Medien und die Plattformen ihre User, ich will nicht sagen süchtig machen, aber schon mit gewissen psychologischen Tricks arbeiten, um einen bei der Stange zu halten. Also das ständige Refreshen, man könnte was verpassen, Benachrichtigungen, die ständig aufs Smartphone gespielt werden.
Das ist der Like-Button.
Und natürlich, diese soziale Belohnung, die man ständig
über die ein Psychologe, glaube ich, oder ein Psychiater bei uns in dieser Geschichte auch spricht, wie diese Belohnung durchaus süchtig macht.
Ja. Und gleichzeitig eben, was du sagst, die Polarisierung oder überhaupt die Fragmentierung der Debatte. Also dass wirklich die Leute, es kriegt ja nicht jeder das gleiche Weltbild gezeigt. Ne? Also es hat wirklich jeder seinen eigenen individuellen Feed, der vom Algorithmus, also meine Nachrichten sind ganz anders als deine Nachrichten. Und das kann sich sehr schnell sehr weit auseinander bewegen und dann weiß ich irgendwann nicht mehr, von welcher Welt du redest eigentlich. Und dann ist natürlich die Debatte schon einmal relativ schwierig.
Wir sprachen schon von der Frage, wie sehr es da um Wahrheit geht. Vielleicht können wir da nochmal anschließen beim Thema Corona. Also wäre die großen Themen der vergangenen Wochen oder der vergangenen Monate. Wir haben schon gesprochen über den islamistischen Terror in Wien, wir haben gesprochen über Trump in den USA und natürlich Corona. Gerade im Umfeld von Corona ist so dieses Spannungsfeld zwischen legitimer und sinnvoller und nützlicher Information und Fake News oder auch nur False News, also absichtlich falsche Nachrichten oder aber schlicht die Unwahrheit. Also dieses Spannungsfeld sieht man bei Corona wie sonst kaum irgendwo. Und gerade dort spielt es natürlich eine wirklich große Rolle. Und erst recht wird es eine Rolle spielen, wenn die Impfung dann doch bald kommt. Weil wenn da die Menschen falsch abbiegen in Richtung der Impfgegner, der Leugner des Fortschritts oder der wissenschaftlichen Fortschritte, dann kann das Ganze noch einmal eine böse Wendung nehmen.
Also die Gesundheitskrise, in der wir stecken, ist natürlich auch eine Informationskrise, dass eben Wahrheiten und Tatsachen millionenfach angezweifelt werden, weil es in sozialen Medien eben diese eigenen Wahrheiten gibt, also die individuellen Wahrheiten, die dann sehr schnell einzementiert sind. Und da die Leute wieder rauszuholen oder zu erreichen, ist wirklich eine Aufgabe, die uns vor große Probleme stellen wird noch. Also da muss jetzt die Verschwörung gar nicht so ins ganz Verrückte kippen. Natürlich gibt es auch wirklich, wirklich schräge Ideen zu dem Thema, also dass man mit der Impfung Chips implantiert bekommt oder und dann dadurch versklavt wird. Aber da geht es dann auch um relativ seriöse Fragen, wie gefährlich ist das oder gibt es Nebenwirkungen? Was kann passieren bei einer Impfung, die sehr schnell sozusagen zur Genehmigung gelangt ist? Das ist dann natürlich relevante Fragen, die man auch besprechen kann. Nur in dieser extremen Überzeichnung und Polarisierung ist eben quasi die Differenzierung dann schon wieder nicht erlaubt. Ne? Und vielen Akteuren, also vielen Verbreitern von Fake News geht es ja auch gar nicht darum, den Wettstreit der Ideen um die Wahrheit zu gewinnen, sondern da geht es wirklich darum, diesen Wettstreit zu zerstören. Und die Leute, die irgendwann, also viele geben dann einfach auf die Argumentation oder die Debatte und werden selbst vielleicht zynisch und sagen, es ist alles verloren. Das ist dann wird es natürlich eine wirkliche Krise. Ja.
Wie gehst du selbst als Familienvater mit den Kindern und Social Media um? Also wie erklärt man Kindern, wo die Gefahren sind, aber wo auch die Vorteile und die Schönheit einer derartiger Plattformen liegen?
Die sind zum Glück noch zu klein, um eigene Smartphones zu haben. Aber ich tatsächlich habe schon ziemlich Respekt vor dem Augenblick, wo sie dann das Internet entdecken werden und Social Media entdecken werden. Ich glaube, also wir verteufeln ja Facebook, Twitter und so weiter nicht. Also,
hat auch was Schönes, das meint es.
Na sicher, das ist, Vorteil, es ist praktisch, es ist wunderbar.
Es verhindert Einsamkeit. Ja.
Aber eben diese Schattenseiten, ich glaube, man muss einfach wirklich dranbleiben, darf nicht verzweifeln, nicht zynisch werden, sondern muss erklären und im Zweifelsfall nochmal erklären. Dann.
Also du bereitest dich mit dieser Titelgeschichte zum Beispiel und unter anderem darauf vor, wie du deinen Kindern dann die Social-Media-Welt erklären wirst.
Hoffentlich.
Ja. Lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, danke, dass Sie beim Profil-Talk auf SchauTV bei uns waren. Viel Vergnügen mit der kommenden Ausgabe von Profil als Printausgabe und auf E-Paper. Danke und auf Wiedersehen. Ja.